naja, den alten Spruch aus Kaiserszeiten, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, den traut sich keiner mehr zu sagen. Die Mentalität ist aber da.
Wir können nicht die Welt alleine retten. Deshalb muss man immer alles mit Maß und Ziel, mit Hausverstand machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
Herzlich willkommen zum Podcast Grundsatz, dem Podcast der Politischen Akademie der Volkspartei. Der Podcast, bei dem grundsätzliche Themen besprochen werden, historische, aber auch, und das greifen wir ein bisschen vor, heute schauen wir auch ins nahe Ausland. Mein Name ist Gerhard Jelinek und ich darf als Moderator durch diesen Podcast führen. Heute begrüßen wir zur 37. Folge des Podcasts Grundsatz zum Thema Deutschland, Halbzeit der Ampelkoalition, aber vor allen Dingen auch die politischen Entwicklungen in Deutschland, den ausgewiesenen Experten Dr. Karl Jurka, Politikberater, lebt in Berlin und in Wien, kennt sich einfach aus mit der deutschen Politik, und den Abgeordneten der ÖVP zum Nationalrat, Obmann der Freundesgesellschaft, deutsch-österreichische Parlamentarier, Peter Haubner, Wirtschaftsbund, wirtschaftspolitischer Experte. Ich glaube, da gibt es ausreichend Themen, um uns wechselseitig zu unterhalten, was in Deutschland schiefläuft und was in Österreich vielleicht besser ist oder auch nicht. Wir freuen uns jedenfalls über ein Feedback, über unseren Podcast, über Anregungen. Die E-Mail-Adresse lautet grundsatz@politisch-akademie.at, und alle Folgen des Podcasts, diese und vor allen Dingen auch die vergangenen Folgen, gibt es auf der Webseite der Politischen Akademie sowie auf den üblichen Streaming-Plattformen, zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify, nachzuhören. Aber bevor wir über Deutschland und die Zukunft Deutschlands, die ja eng auch mit der Zukunft Österreichs, vor allen Dingen wirtschaftspolitisch verknüpft ist, reden, begrüße ich im Studio die Präsidentin der Politischen Akademie, Bettina Rausch-Amon, und darf Sie fragen, was in der Politischen Akademie in den nächsten Wochen oder Monaten zu erwarten ist, damit wir eine gewisse Vorfreude haben und damit wir vor allen Dingen auch teilnehmen können und mitwirken. Frau Präsidentin.
Ja, vielen Dank. Schön, dass ich wieder da sein darf im Podcaststudio. Wir schauen ja heute im Podcast nach Deutschland. Spannend für uns in Europa ist natürlich und auch relevant immer auch die Entwicklung in den USA, der Blick über den großen Teich. Und das machen wir am 7. März. Da analysieren wir die aktuelle Lage nach den wichtigsten Vorwahlen der Republikaner und schauen mal, was das für Vorzeichen schon sind hin auf einen Ausgang auch der Wahl, was das bedeutet innenpolitisch in den USA, aber was das auch für Konsequenzen außen und damit auch europapolitisch haben kann. Apropos Analyse und in die Tiefe gehen, wir gehen natürlich immer wieder auch jedes Jahr in die Tiefe mit unserem Jahrbuch für Politik, dem Standardwerk für Politik und Zeitgeschichte seit über 40 Jahren. Ein Werk, das überparteilich ist, ein Nachschlagewerk für viele und letztlich auch eine wichtige Chronik der Ereignisse. Wir sind da in der Endphase dieses Jahrbuchs für Politik und werden heuer gemeinsam mit vielen Experten aus unterschiedlichen Disziplinen einige Schwerpunkte da drinnen haben. Zum Beispiel schauen wir wieder mal auf die politische und demokratische Kultur in Richtung Bedrohung demokratischer Institutionen, die politische Streitkultur, reden auch über Identitätspolitik, Wissenschaftsskepsis, dazu wird es Beiträge geben. Wir widmen uns auch dem Thema ökosoziale Steuerreform, Abschaffung der kalten Progression und der Themen, die diesem Bereich in dem letzten Jahr weitergegangen sind. Und wir werfen auch einen Blick auf Veränderungen in der Medienwelt. Unter anderem, ich mag gar nicht zu viel verraten, denn man soll das Buch ja auch allenfalls erwerben, lesen und sich auf die Präsentation freuen, die noch in diesem Frühjahr stattfinden wird.
Bevor wir aber jetzt den weiten Blick über den Atlantik wagen, schauen wir noch kurz nach Deutschland. Die Situation in unserem großen nördlichen Nachbarn ist ja durchaus spannend, interessant. Es gibt Landtagswahlen im Osten Deutschlands, wo ein Erstarken der AfD erwartet, befürchtet, je nachdem wird. Was beschäftigt sich die Politische Akademie mit Deutschland, mit dieser Situation, die ja für Österreich relevant ist?
Ja, natürlich schauen wir als Politische Akademie mit diesem Podcast ja auch nach Deutschland. Ich mag dem auch nicht so viel vorgreifen. Vielleicht nur so ein persönlicher Eindruck, der aus meiner Arbeit heraus und aus meinen Gesprächen entsteht. Es ist offensichtlich, dass die deutsche Bundesregierung Probleme hat. Und die zeigen sich, die manifestieren sich ja etwa darin, dass das Bundesbudget, der Budgetbeschluss, gerichtlich aufgehoben wurde, der Regierung quasi auch das Arbeiten letztlich da verunmöglicht oder natürlich erschwert. Und man sieht, dass da offenbar das nicht ordentlich gemacht wurde. Es gab Anfang des Jahres Proteste gegen die Regierung, wie schon lange nicht. Jetzt soll natürlich Protest und möglich sein, Meinungsfreiheit in einer Demokratie hochgehalten werden. Aber die Proteste in dieser Dimension zeigen schon, dass da einiges im Argen liegt, sicher auch in der Gesprächskultur, im Ausverhandeln politischer Fragen, auch mit Interessensgruppen, mit großen Interessensgruppen. Und dann sieht man vielleicht als Konsequenz auch daraus, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die handelnden Akteurinnen, Akteure und Parteien schwindet. Der Zustrom zur AfD ist ja im gleichen Ausmaß letztlich auch ein Abwandern von Wählerinnen und Wählern von anderen Parteien. Mein Eindruck ist, ein erster Befund, warum das passiert ist, ist, dass die Politik in Deutschland die Bevölkerung nicht mitnimmt auf ihre Reise in ihre Projekte. Die haben natürlich selber sehr viel zu diskutieren in dieser bunten Koalition, aber sie schaffen es auch nicht, die Bevölkerung diese Themen nicht nur zu verkaufen, glaube ich, sondern auch die Themen auch aufzugreifen, die die Menschen wirklich bewegen. Und mein Eindruck, Sie haben in der Frage auch so gestellt, was macht Österreich besser? Ich sehe noch, was anders ist bei uns. Bei uns ist eine Partei der bürgerlichen Mitte nicht nur in der Regierung, sondern sie ist auch führend in dieser Regierung und hat offensichtlich auch eine stabilisierende Wirkung auf Politik und Demokratie. Jetzt sage ich nicht, dass bei uns immer alles eitel Wonne ist, dass die Themen nicht schwierig sind, mit denen man konfrontiert wird und dass es auch Kritik gibt, ist ja auch legitim in einer Demokratie. Aber das Ausmaß, das wir in Deutschland erleben, ist schon ein großes und auch ein besorgniserregendes. Und das zeigt mir natürlich wiederum, dass die bürgerlichen Parteien der Mitte hier eine wichtige Aufgabe haben. Das sage nicht nur ich, das sagt ja etwa auch der deutsche Politikwissenschaftler Thomas Biebricher, den wir letztes Jahr auf der Politischen Akademie zu Gast haben, in seinem Buch Mitte Rechts sagt, dass das Erodieren von Mitte-Rechtsparteien oder das Ausschließen auch von Mitte-Rechtsparteien aus Regierungsbündnissen auch eine destabilisierende Wirkung hat. All das können wir beobachten. Ich bin gespannt, wie unsere Gäste im Podcast diese Fragen beantworten, ob sie andere Themen und Aspekte aufgreifen. Jedenfalls wünsche ich ein gutes Gespräch.
Das wird sicherlich ein spannendes Gespräch. Karl Jurka direkt aus Berlin quasi eingeflogen und am Puls der politischen Thematik, die dort diskutiert wird. Aber es sind ja historische Fragen, die gleichzeitig in die Zukunft weisen. Man muss ja nicht in die 20er Jahre zurückgehen, aber wenn die Mitte zerbröselt und die Ränder gestärkt werden, dann führt das immer zu politischen Auseinandersetzungen. Die deutsche Politik beschäftigte uns ja in den letzten Wochen auch hier in Österreich sehr stark, wenn wir an diese Demonstrationen Ende Jänner uns erinnern, wirklich viele Menschen auf der Straße, wo es gegen, was auch immer, vor allen Dingen gegen die AfD ging. Wie würden Sie denn im Moment die wirtschaftspolitische, aber auch die politische Lage in Deutschland, unserem großen Nachbar, einschätzen? Weil in Wahrheit hängt ja sehr vieles von dem, was auch in Deutschland passiert, hat ja direkte Wirkungen auf Österreich.
Wir haben derzeit in Deutschland ein geordnetes Chaos. Geordnet, weil es allen bewusst ist, dass wir ein Chaos haben. Chaos, weil eigentlich keiner Idee hat, wie wir daraus rauskommen. Wir haben in Deutschland derzeit eine Regierung, die in Wahrheit nicht aus 3, sondern aus 5 Parteien besteht, die eigentlich nie zusammenkommen. Das sind 2 total verfeindete Flügel der Sozialdemokratie, die eher Bürgerlichen rund um Scholz und die eher Linken um den Fraktionsvorsitzenden. Was natürlich zur Folge hat, wenn vom Kanzleramt irgendwas ins Parlament kommt, die erste Fraktion, die dagegen ist, ist die sozialdemokratische. So kann man aber schwer an Land regieren. Wir haben bei den Grünen eine personelle Konfrontation zwischen der Außenministerin Annalena Baerbock und dem Wirtschaftsminister Habeck. Und wir haben eine sehr stark geschwächte freidemokratische Partei des Herrn Lindner, die derzeit in allen Umfragen unter 5% liegt. 5% ist in Deutschland die Schmerzensgrenze, um überhaupt in den Bundestag zu kommen. Das heißt, im Fall von Neuwahlen würde die FDP aus dem Parlament fliegen. Ein Grund, warum die FDP-Basis ganz knapp entschieden hat, um die vergangene Jahreswende herum gab es eine Abstimmung innerhalb der FDP, dass man nicht aus der Regierung aussteigen will, weil man weiß, wenn es jetzt Wahlen gibt, sind sie weg vom Tisch. Ich schließe trotzdem nicht aus, dass wir noch in diesem Jahr 2024 in Deutschland Wahlen haben, neben der Europawahlen und den 3 ohnehin angekündigten Landtagswahlen, weil die Regierung nicht weiterkommt, zerstritten ist. Der zweite Grund, der natürlich für Österreich eine große Rolle spielt, ist die wirtschaftliche Entwicklung, die daran hängt an der Regierungskrise. Wir haben in Deutschland zwar eine niedrigere Inflationsrate als in Österreich, Das wäre ein eigenes Thema wert, warum das so ist. Wir haben aber im Moment eine kaum funktionierende Wirtschaft. Das hängt sehr stark an der Infrastruktur. Und da muss man fairerweise, auch als deklarierter Schwarzer, wie ich es bin, sagen, da sind auch Sünden aus der Ära Merkel noch zu verarbeiten. Wir haben das Problem des Stromnetzes. Wir haben das Problem der Bahn, das Problem der Straßen, vor allem der Autobahnen und der Brücken. Wir haben das Problem der Infrastruktur im Internet. Das hemmt natürlich die Wirtschaft. Und wir haben eine völlig ungeordnete Bürokratie, die zur Folge hat, dass vieles nicht funktioniert und die Menschen behindert, den Menschen Lebensqualität räumt. Also um ein simples Beispiel zu sagen, wenn ich in Österreich einen neuen Pass brauche, ist es eine Sache von 3 bis 5 Tagen. In Berlin dauert es ungefähr 3 Monate, bis ich einen Termin kriege, um ihn zu beantragen, und dann noch einmal 3 Monate, bis ich ihn kriege. Also 6 Tage in Österreich, 6 Monate in Deutschland, das macht die Leute fertig. Man hat die Verwaltung künstlich zu Tode gespart. Das kann man in Berlin primär den Sozialdemokraten vorwerfen, Deutschland gesamt, aber sehr wohl auch der CDU. Und man hat viel zu spät mit der Digitalisierung begonnen. Es gibt immer noch viele nachgeordneten Behörden, die an ihre vorgesetzten Behörden Berichte mit Fax schicken, weil sie keinen Internetanschluss haben. Das gibt's in Österreich nach meinem Wissen nicht mehr.
Peter Haubner, Vorsitzender der österreichisch-deutschen Freundesgesellschaft im Parlament, stellvertretender Clubobmann der ÖVP und Wirtschaftsexperte. Man hat früher diesen flapsigen Spruch gehabt, wenn in Deutschland die Wirtschaft den Schnupfen hat, hat in Österreich die Wirtschaft eine Lungenentzündung oder eine gröbere Grippe. Stimmt das heute noch so? Und wenn man sich die wirtschaftlichen Daten ansieht, ist man kritisch gegenüber Deutschland? Letztes Jahr -0,3% beim Bruttoinlandsprodukt, aber Österreich hatte -0,8%. Also so toll wirtschaftlich sind wir ja im Vergleich dann auch nicht, auch wenn die Deutschen offenbar sehr große Probleme haben.
Ja, grundsätzlich muss man mal sagen, dass es natürlich eine starke Abhängigkeit zwischen der deutschen und der österreichischen Wirtschaft gibt. Österreich ist ja ein klassisches Exportland. Wir verdienen 6 von 10 Euro im Ausland, 5 davon in der EU und natürlich hier wieder einen Großteil mit Deutschland. Also muss man sagen, wir sind abhängig. Wenn die deutsche Wirtschaft schwächelt, wirkt sich das natürlich mit einer gewissen Zeitverzögerung auch auf Österreich aus. Das hat man ja gesehen. Wir haben 2022 nur ein relativ hohes Wirtschaftswachstum gehabt im Vergleich zu Deutschland und haben jetzt natürlich auch die Folgen, nachdem Deutschland 2022 schon geschwächelt hat, haben wir das natürlich 2023 dann bei uns sehr stark gespürt. Und man merkt halt auch sehr stark, dass die Deutschen momentan kaum Wirtschaftspolitik machen. Das ist ja ganz ein wesentlicher Faktor. Der Professor Jurka hat es ja schon angesprochen, mit den 5 Parteien in der Regierung, und es sind halt vor allem links-linke Parteien in der Regierung, und da sieht man, dass der leicht bürgerliche, liberale Flügel natürlich komplett unter die Räder kommt, und das ist natürlich eine große Gefahr. Also man sieht, es wird links-linke Politik gemacht, die für die Wirtschaft natürlich negative Folgen hat, und die liberale Kraft, auch wenn ich das Finanzministerium, kann diese teilweise nicht stoppen. Und man sieht halt auch, dass diese Deindustrialisierung in Deutschland, die ja auch jetzt auf dem Plan ist, mehr oder weniger, der man nicht entsprechend entgegentritt, dass man sagt, es ist einerseits auch eine gewisse Demokratie gefährdend, sagen sogar inzwischen die Gewerkschaften, IG Metall und so, wenn man das hört. Und natürlich die AfD in der Hinsicht auch eine demokratiegefährdende Rolle spielt. Und jetzt die Unternehmer das erste Mal also hier auch ganz klare Signale senden, dass die AfD zur Gefährdung des Wirtschaftsstandortes Deutschlands einen nicht unentscheidenden Beitrag leistet. Also hier merkt man schon, dass es auch diese Vernetzung, was Professor Jurka gesagt hat, zwischen Politik und Wirtschaft und Politik ja sehr stark gegeben ist.
Sie haben das angesprochen, wirtschaftsproblematische, feindliche Entscheidungen. Da muss man wohl auch die Energiepolitik nennen, wo Deutschland ja quasi Vorreiter einer sogenannten grünen Wende in Europa sein will, sein wollte, aber es an Voraussetzungen fehlt. Also es wurden 3 Atomkraftwerke zugesperrt, aber gleichzeitig gibt es keine Leitungen, um den Windstrom vom Norden, von der Nordsee, Ostsee in den Süden zu bringen. Hat sich da die deutsche Politik für eine Art Deindustrialisierung, Degrowth heißt das, wenn man da irgendwie auf der Straße protestiert, entschieden? Das trifft natürlich dann auch uns.
Ja, also ich glaube, grundsätzlich hat man das alles nicht bis zum Ende durchgedacht. Weil der wesentliche Punkt ist, wenn ich etwas abschalte, was eine gewisse Leistungskapazität hat, die ich nicht ersetzen kann, dann im Endeffekt, dann hat die Wirtschaft das Problem. Weil den meisten Energieverbrauch haben wir die Metallindustrie und so. Also gerade das, wo Deutschland immer führend war. Und jetzt, wenn man sich das anschaut, bei den erneuerbaren Energien hängen die Deutschen ihren Zielen sehr stark nach. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass sie dort, wo sie große, zum Beispiel Windparkanlagen haben, nicht die Netze haben, dass sie diese Energie auch dorthin bringen, wo sie gebraucht wird. Und das ist halt eine der größten Probleme, die Deutschland momentan hat. Also hier kann man ganz ehrlich sagen, die Energiepolitik, die lässt sehr zu wünschen übrig, weil einfach die gleichen, die den Netzausbau fordern, dann in den Ländern den Netzausbau verhindern. Die spreche hier speziell die Grünen an. Also das ist halt, das ist eines der Hauptprobleme. Und zum Zweiten, dass natürlich diese Technologien, wenn man sich diese Ziele alle setzt auf 2030, 2040, teilweise ja noch nicht vorhanden sind. Denken wir jetzt an den Wasserstoff, die sich noch entwickeln. Da setzt ja Deutschland sehr stark darauf, auf diese Wasserstofftechnologie. In der Industrie wird da sehr viel investiert. Im Vergleich zu Österreich, wo ein Regierungsteil das ja komplett verhindert, weil Wasserstofftechnologie soll es nicht geben. Also das ist in Österreich auch ein eigenes Problem. Also von dem her sehe ich das sehr schwierig, dass man sagt, diese Elektrifizierung aller Bereiche, auch im Kfz-Bereich, wo man sagt, dass man sagt, okay, diese Ziele will man erreichen, da brauche ich doppelt so viel Strom wie jetzt, aber wie bringe ich den dorthin, wo er hinkommen soll?
Es ist ja auch eine politische Entscheidung gewesen, quasi die Elektrifizierung der Mobilität des Autos, also der Verzicht auf den Verbrennermotor, wo Deutschland weltweit führend war. Und jetzt hat man sich für eine Technologie entschieden, wo man jetzt draufkommt, das können die Chinesen um den halben Preis. Und wir sind 100% abhängig von China, was Batterien, Rohstoffe etc. betrifft. War das nicht eine katastrophale Fehlentscheidung, die quasi einem Herzstück der deutschen Industrie, dieses Herzstück tötet?
Na, das Handelsblatt berichtet ja mit dem auf dem Dach liegenden Auto, also symbolisch, dass eben die deutsche Autoindustrie hier einen Kollaps hat. Umgekehrt muss man sagen, wie man die deutsche Autoindustrie kennt, sind sie immer trotzdem wieder sehr innovativ und über technologische Fortschritte, also werden sie das auch meistern. Aber die Preisfrage wird eine sehr entscheidende sein. Und da sind auch die Koreaner und die Chinesen sind da um einiges voraus. Also das bleibt spannend, kann man sagen. Also von dem her gesehen, glaube ich nicht, dass die Transformation so schnell über die Bühne geht, wie man sich das vorgestellt hat.
Spannend auch für die österreichische Zulieferindustrie.
Auf jeden Fall, weil es hängen ja hier sehr viele, gerade in der Steiermark und in der Autocluster, aber auch viele KMUs in den anderen Bundesländern von diesem Zulieferbereich ab.
Herr Professor Jürger, wird das in Deutschland kontrovers diskutiert, dass man da eine Entscheidung getroffen hat vor ein paar Jahren, auch vor allen Dingen der VW-Konzern etc., wo man heute der Meinung ist, vielleicht war das gar nicht so clever.
Der Peter Haubner hat es völlig richtig gesagt. Man hat damals nicht durchdacht, was man eigentlich entscheidet. Es ging als Reaktion auf die Kernkraftkatastrophe oder Fastkatastrophe in Japan, Fukushima, kam es also in Deutschland zu einer Kernkraftdebatte. Und was in Wahrheit die sogenannten Großparteien wollten, nämlich den Grünen das Thema wegnehmen. Also hat man kurzfristig aus wahltaktischen Gründen gesagt, jetzt sind wir alle gegen die Atomkraftwerke und setzen nur mehr auf erneuerbare Energie. Problem dabei ist, die Industrie in Deutschland, die Strom verbraucht, die gibt's primär im Süden. Die Möglichkeiten, regenerative Energie zu erzeugen, gibt's im Norden, Wind, Meer, Sonne. Resultat, wir erzeugen in den nördlichen Bundesländern in Deutschland ungefähr dreimal so viel Strom, wie dort gebraucht wird, haben aber nicht die Leitungen. Das Problem, Peter Haubner sagt es richtig, ist eigentlich das Stromnetz, nicht die Stromerzeugung. Strom würde genug erzeugt werden an der falschen Ecke. Was passiert? Der Strom, den die zu viel haben in Norddeutschland, wird nach Polen geliefert, weil man ihn nur bedingt speichern kann. Die Polen verlangen dafür Geld, brauchen ihn aber nicht selber, sondern über die Tschechoslowakei kommt er dann nach Österreich und der Verbundkonzern verkauft den Strom aus Bayern, sodass die Deutschen zweimal dafür zahlen und nicht ganz zu Unrecht sagen, der eigentliche Profiteur der deutschen Energiewende ist der österreichische Verbundkonzern. Das ist ein bisschen sehr kurz, aber hat was für sich. Man hat in Deutschland das Leitungsnetz nicht ausgebaut. Man hat nicht durchdacht, was passiert, und das trifft jetzt auch für Ihre Frage zur Autoindustrie zu. Die Autoindustrie war lahmgelegt über den Großteil des letzten Jahrzehnts mit dem Dieselskandal und hat sich eigentlich viel zu wenig mit Innovation und neuen Entwicklungen beschäftigt. In den Elektroautos hinkt man hinten nach, vor allem im Preis. Man hinkt noch mehr nach im Bereich Wasserstoff, wo sie jetzt in Deutschland anfangen, was zu tun, was man in Österreich eigentlich auch tun sollte. Aber sie sind hinter dem drein, was die Chinesen, die Koreaner, die Japaner zu bieten haben. Außerdem kommen auch die Inder zunehmend am Markt. Dass selbst die Grünen gesehen haben, dass es so nicht geht, merkt man daran, dass zu Beginn dieses Jahres der grüne Wirtschaftsminister Habeck sehr dezent, aber doch die Förderung von Elektroautos eingestellt hat. Dass ein grüner Politiker sowas tut, ist eigentlich sensationell, ist im allgemeinen deutschen Chaos untergegangen. Aber Elektroautos werden in Deutschland nicht mehr gefördert. Die Autoindustrie sieht auch, sie müssen andere Ideen entwickeln. Das ist die Frage, was geht mit Wasserstoffautos, zumindest für die industrielle Nutzung. Die Frage ist, was geht mit Hybrid? Da ist die deutsche Autoindustrie hinten nach. Und das hat natürlich eine direkte Auswirkung auf Österreich. Und Peter Haubner richtig gesagt, weil Zulieferindustrie sitzt sehr stark in Österreich. Und wenn die in Deutschland weniger Geschäft machen, sprich weniger Autos produzieren, wirkt sich das auf den Mittelstand hier in Österreich aus.
Ja, vor allen Dingen, wenn man nimmt, dass zum Beispiel allein das Steyrwerk 100% der BMW-Motoren weltweit produziert und wir eigentlich die Masse des Exportüberschusses oder Exporterlöses, wir haben eigentlich ein Werk ist, nämlich der BMW-Motorenwerk in Steyr, da sind wir doch vielleicht sogar sehr gefährlich abhängig von dieser Entwicklung.
Auf jeden Fall sind wir da in diesem Bereich sehr stark abhängig, weil man einfach sagen muss, ja, diese ganzen Zuliefererbetriebe, die ja sehr speziell sind, nämlich genau für diesen Teil, den eben dieses Fahrzeug dann braucht, ist ja nicht so einfach, dass man diese Technologie, die dazu führt, dass man dieses Produkt erstellt, von heute auf morgen umstellen kann. Also das heißt, du bist sehr stark abhängig von in der Zulieferung von dem Produzenten. Und man sieht es ja auch sehr deutlich jetzt bei diesen Teilen. In Deutschland bauen die großen Betriebe relativ viele Mitarbeiter ab. Und da muss man eben schauen, dass diese Auswirkungen sich nicht nach Österreich auch wieder praktisch hereinschieben. Also das sind schon, gerade wenn man jetzt vergleicht, amerikanische Wirtschaft, die eine große Gefahr ist für die deutsche und auch für die europäische, die jetzt mit Förderungen relativ großzügig sind. Vor allem der einfache Zugang zu diesen finanziellen Mitteln, das ist ja in Europa alles nicht mehr gegeben. Wir müssen eine Reihe von bürokratischen Aufwand erledigen, der ja für Klein- und Mittelbetriebe fast nicht bewältigbar ist, dass sie zu einer Finanzierungsunterstützung kommen oder dass sie zu einer Förderung kommen. Und das ist auch in Deutschland ein Riesenproblem. Und deshalb findet da natürlich auch jetzt wieder ein globaler Wettbewerb um die Standorte statt. Und wie der Professor Jürgen ja schon gesagt hat, und Deutschland hat halt momentan hier erstens in der Bevölkerung eine schlechte Stimmung, was die Regierung betrifft, in der Wirtschaft eine katastrophale Stimmung, was die Regierung betrifft. Und das sind natürlich alles Faktoren. Wenn man die Wirtschaft kennt, ist die Wirtschaft ja auch stark von einer Stimmung abhängig. Und in Deutschland ist einfach momentan schlechte Stimmung. Ist übrigens in Österreich auch leider.
Ja, leider kann man ja viele Entwicklungen von Deutschland ein wenig fast eins zu eins auf Österreich übertragen, nämlich die Stimmung und einfach die Bürokratie. Also während Amerika ja mit massivstem Einsatz von Geld quasi Standorte versucht zu sichern, Industrie zurückzuholen, scheint es ja so zu sein, dass es in Europa, Mitteleuropa, Deutschland viel, viel komplizierter und viel, viel schwieriger ist, als das die Amerikaner, die halt einfach dann pragmatisch klotzen und nicht kleckern, oder?
Ja, es gibt ja ein Beispiel dafür, wo man sagt, Bürokratie, die nichts bringt, das deutsche Lieferkettengesetz. Das ist so etwas. Eine Katastrophe für den deutschen Standort, eine Katastrophe für die Unternehmen. Und wenn man sich anschaut, Es ist ein Bürokratiemonster, das nichts bringt, außer viele Kosten und viel Aufwand für die Unternehmen. Und wenn man sich jetzt die europäische Entwicklung anschaut, dann ist es ja auf europäischer Ebene, geht mir leider auch in diese Richtung, dass wir uns alle damit lähmen im Wettbewerb, dass wir bürokratische Monster aufbauen, die für die Betriebe einfach nicht mehr zu bewältigen ist. Und dann haben wir noch das Problem, dass das, was für die ganz großen Betriebe gilt, sich dann meistens nach unten nivelliert und auch für die Klein- und Mittelbetriebe in die Umsetzung kommt. Und das führt wirklich zu massiven Problemen. Also wenn wir hier auf europäischer Ebene es nicht schaffen, diesen Bürokratiewahn, sage ich schon teilweise, zu reduzieren, ist es für die Länder wahnsinnig schwierig, hier etwas dagegen zu tun, weil man ja meistens in der nationalen Umsetzung dann das abbilden muss, was auf europäischer Ebene beschlossen wird.
Und vielleicht auch, wie Kanzler Nehammer gesagt hat, das noch dieses berühmte Golden Plating, dass wir das auch noch ein bisschen übertreiben.
Das ist leider eine österreichische Spezialität, dass wir dann immer noch besser sein wollen, nämlich in der Hinsicht besser, viel bürokratischer als andere europäische Staaten, und das hemmt den Wettbewerb natürlich auch sehr.
Herr Professor Jörg, aber diese bürokratische, quasi diese Oberkiller an Bürokratie hat ja auch was mit einer, wie soll ich sagen, einer moralisierenden Politik und einer moralisierenden Wirtschaftspolitik zu tun. Dahinter steht ja auch der Glaube, Europa, Deutschland, Österreich etc. würde jetzt quasi die Welt retten und alle Übel dieser Welt durch eigene bürokratische Regelungen beseitigen können. Also das Lieferkettengesetz ist ja so ein Beispiel.
Naja, den alten Spruch aus Kaiserszeiten, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, den traut sich keiner mehr zu sagen. Die Mentalität ist aber da, also besonders stark, wenn wir uns anschauen, was die deutsche Bundesaußenministerin Annalena Baerbock so bei ihren diversen Reisen verzapft. Die geht also überall hin und erklärt, wie die Welt nach den Vorstellungen der grünen Basis in Deutschland auszusehen hat und dass sie sich erwartet, dass das alles so ist. Das funktioniert nicht. Deutschland hat Vorbildfunktion verloren, weil natürlich auch die anderen sehen, dass Deutschland im Schleudern ist, versucht aber immer wieder diese Vorbildfunktion auszuspielen. Dazu gehört natürlich auch eine sehr stark grün gefärbte Medienlandschaft. Ich meine, unter den in Berlin hauptberuflich tätigen Journalisten sind mehr als 50% Grünwähler. Das spielt eine große Rolle, ist nicht so bei den Wirtschaftsleuten in Frankfurt, was dann auch zur Folge hat, Kuriositäten, dass also die Frankfurter Allgemeine Redaktion Frankfurt gegen die Redaktion Berlin schreibt, weil die Berliner dort grün und die Frankfurter Redaktion wirtschaftsliberal orientiert ist. Der Konflikt ist noch nicht ausgestanden. Selbstverständlich gibt es Punkte, wo man den Grünen Recht geben muss. Selbstverständlich ist Klimaschutz ein Anliegen, das wir heute alle teilen. Die Frage ist aber, muss ich das mit Bürokratie machen und muss ich es mit Gewalt machen? Kann ich nicht versuchen, die Wirtschaft dazu zu bringen, gewisse Dinge freiwillig zu machen? Es wird mehr oder weniger alles angeschafft. Dann sucht die Wirtschaft Schleichwege draus. Ich meine, das macht ja keinen Sinn, wenn man einem international tätigen Konzern, sage ich bewusst als Beispiel Amazon, Vorschriften macht, die der so nicht erfüllen kann. Resultat ist, der Großteil der Lieferung an deutsche Kunden von Amazon kommt heute aus Polen, weil die Regulierung in Deutschland so ist, dass Amazon einen erheblichen Teil seiner Kapazitäten von Deutschland nach Polen verlagert hat. In der EU rechtlich auch kein großes Problem. Nur das sichert dann Arbeitsplätze in Polen und kostet Arbeitsplätze in Deutschland. Was man hier auch noch dazu sagen muss zum Thema des Regulierungs- und Bürokratiewahnsinns, sind die in Deutschland total zerstrittenen Gewerkschaften. Da können die Österreicher glücklich sein, weil wir innerhalb der Gewerkschaften relativ wenig Streik haben. Ich meine, das gibt's in Österreich überhaupt nicht, dass eine Gewerkschaft gegen eine andere streikt, wie wir es zum Beginn dieses Jahres bei der Deutschen Eisenbahn erlebt haben, wo die Lokführergewerkschaft gegen die Eisenbahngewerkschaft gestreikt hat, weil die nicht einverstanden waren mit dem Tarifvertrag, den die eine Gewerkschaft verhandelt hat. in Österreich undenkbar, würde auch die Spitze des ÖGB und die Sozialpartnerschaft nicht zulassen. Sozialpartnerschaft läuft in Deutschland kaum mehr. Und die zerstrittenen Gewerkschaften haben natürlich auch zur Folge, dass sie sich dann gegenseitig versuchen zu überschreien mit noch mehr Forderungen, die wiederum mehr Bürokratie für die mittelständische Wirtschaft auslösen.
Man hat es ja gesehen bei diesen wiederholten Eisenbahnerstreiks, dass es eine Lokführergewerkschaft gibt und eine andere Gewerkschaft gibt und dass einfach da eine Woche gestreikt wird, schon zum wiederholten Mal, und damit quasi die Infrastruktur des Landes lahmgelegt wird. Das hat ja auch wirtschaftspolitische Nachwirkungen, vor allen Dingen hat das auch einen Einfluss auf die Wirtschaftskraft eines Landes, wenn das quasi eine Woche lang die Industrie stillstellt, diese Just-in-Time-Lieferungen behindert werden und das wieder rückverlagert wird auf die Straße. Muss da Deutschland quasi auch das sozialpartnerschaftliche System, das es ja so nicht gibt, reformieren?
Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil wie der Professor Jürger ja ausgeführt hat, sind die Gewerkschaften eigentlich jede für sich so eigenständig, dass sie auch den Kampf mit der anderen Gewerkschaft nicht scheut. Da ist es wirklich in Österreich ein bisschen anders, weil die österreichische Sozialpartnerschaft auch in schwierigsten Zeiten immer das Gemeinsame gesucht hat. Und deshalb hat es auch bei der Gewerkschaft immer vernünftige Menschen gegeben, die also erkannt haben, dass das Gegeneinander im eigenen Bereich gar nichts bringt, sondern dass man schauen soll, dass man eine Lösung mit den Arbeitgeberverbänden kriegen soll in erster Hinsicht. Und das ist immer, wenn ich mich im eigenen Haus mit Dingen beschäftigen muss, verliere ich den großen Blick für das Ganze. Und das ist in Deutschland halt sehr stark der Fall. Und gerade bei der Eisenbahn ist es ja halt schwierig, weil die Deutsche Bahn hat ja viele Probleme. Also nicht nur mit der Gewerkschaft und mit dem Management, sondern die haben einfach in der Vergangenheit viele, sie haben viele Fehler gemacht, weil man gesagt hat, okay, man hat Investitionen zurückgeschraubt, man hat das Eisenbahnnetz in den letzten 30 Jahren, wenn man immer spricht vom Ausbau der Eisenbahn in Deutschland, hat sich das Eisenbahnnetz um 20% reduziert. Das muss man sich auch vorstellen. Also in Zeiten, wo alle anderen sagen, okay, wir müssen den Verkehr auf die Schiene verlagern, aber in Deutschland ist das Netz um 20% reduziert worden. Und es ist natürlich, wenn ich jetzt um 20% weniger Netz habe, dann sind die Hauptstrecken noch stärker belastet und dann kommt es natürlich noch stärker zu Abnutzungen und dann muss ich schauen, wie kann ich diese Infrastruktur wieder modernisieren. Und da haben sie halt leider sehr viele Problemfelder drinnen und das ist halt in Österreich um einiges besser, muss man wirklich sagen. Also da kann man sagen, hier ist Österreich das bessere Deutschland. Also von dem her gesehen haben sie da also in diesem Infrastrukturfeld doch nicht nur die Personal- und Gewerkschaftsprobleme, sondern auch die infrastrukturellen Probleme.
Man merkt es ja als Österreicher ein bisschen, wenn man übers deutsche Eck von Salzburg nach Innsbruck fährt. Also meine Lieblingsstation ist ja Übersee, heißt es da in diesem deutschen Eck. Da gibt's null Handyempfang, ja. Und das schon seit Jahren, gerade in Übersee. Jetzt denkt man sich, es kann ja eigentlich nicht wahr sein. Deutschland gilt ja als fortschrittliches Industrieland, dass es nicht möglich ist, auf diesem deutschen Eck wenigstens eine gescheite Internet- und eine gescheite Netzverbindung zu haben. Aber offenbar ist das nur ein kleines Symptom für einen größeren Übelstand, der in Deutschland herrscht.
Naja, genauso wie man in Österreich über das digitale Amt seinen Reisepass bestellen kann und sehr viele Dinge abwickeln kann. Da sind wir ja auf einem sehr, sehr guten Weg in Österreich. Ist Deutschland da eigentlich so ein bisschen im hinteren Feld angesiedelt? Auch was die Geschwindigkeiten der Mobilfunkbetreiber betrifft, liegen sie unter vergleichbaren Staaten auf der ganzen Welt nur am 44. Platz. Ist für eine Industrienation wahrscheinlich nicht unbedingt das, was man sich vorstellt. Aber wie gesagt, man muss immer bei sich selber, man muss vor der eigenen Tür kehren. Wir sind auf Platz 25, das ist noch ganz gut. Also von der Hinsicht, aber auch permanente Bestrebungen, das digitale Netz auszubauen, das verbindet Österreich und Deutschland sicher miteinander, weil das ist für die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes unabdingbar. Aber da haben wir beide noch Aufholbedarf.
Aber woran liegt das? Jetzt bleiben wir bei Deutschland. Woran liegt das, dass es hier offenbar einen Investitionsstau gegeben hat oder einfach Jahre, Jahrzehnte nicht genug investiert wurde? Wo ist das Geld hingegangen?
Wo das Geld hingegangen ist, das weiß wahrscheinlich der Professor Jürger besser.
Dann wird er sonst gleich sagen.
Naja, wir haben da drei Sündenfälle hintereinander über die letzten drei Jahrzehnte. Der erste Sündenfall war in den 90er Jahren nach dem Mauerfall, nach der Wiedervereinigung, wo man alles Geld, was vorhanden war, in die Infrastruktur der ehemaligen DDR gesteckt hat, zum Teil stecken musste. Wirkt sich bis heute aus, dass also in Berlin, im ehemaligen Ostberlin, das Telefonnetz wesentlich besser ist als im ehemaligen Westberlin, weil die in den 90er Jahren alles Geld, was für Telefonausbau da war, investiert haben in der ehemaligen DDR. Das war der Sündenfall Nummer 1. Der Sündenfall Nummer 2, der ist also vor allem in den Nullerjahren passiert, war, dass die deutsche Politik die Bedeutung der Entwicklung des Internets und das Smartphone völlig unterschätzt hat. Die Deutschen haben plötzlich alle Smartphone gehabt, zumindest also so ab 2007 haben sich die verbreitet. Das hat die Regierung überhaupt nicht gesehen. Da muss man auch durchaus der CDU-geführten Regierung, da war Merkel, einen Vorwurf machen. Man hat also die Internetentwicklung falsch eingeschätzt. Das war der zweite Sündenfall. Und der dritte Sündenfall, der also vor allem in den letzten 10 Jahren passiert ist, war die starke Umweltorientierung. Ich meine, es scheitert Leitungsausbau, das ist jetzt kein Scherz, im Umland von Berlin einmal zum Beispiel daran, dass der Nistplatz einer seltenen Libellenart gefährdet ist, woraufhin eine Umweltorganisation gegen den Leitungsausbau geklagt hat, woraufhin sofort das Gericht den Stopp der Baumaßnahmen angeordnet hat, wegen des Nistplatzes einer seltenen Libelle. Das ist also der dritte Sündenfall, der hier passiert ist. Eine Übergewichtung dessen, was wir in Österreich die UVP, also Umweltverträglichkeitsprüfung, nennen. Natürlich muss es die geben. Nur muss ich mir irgendwann die Frage stellen, wo setze ich also Prioritäten, wenn ich Leitungen sowohl für Strom wie für Telefon und Internet auszubauen habe. Wir sind im Großraum Berlin, im Glasfaserausbau weit hinter Wien. Was nicht heißt, dass jetzt in Wien das schon so ist, wie es sein sollte. Ganz im Gegenteil, Glasfaserausbau gibt es auch in Wien noch viele Ecken, wo das notwendig ist. Aber in Berlin sind wir da hinten. Wenn man den Vergleich hat, und wir haben immer mehr Menschen, wenn man also Internet nutzt in Paris und dann in Berlin, Internet nutzt in Wien und dann in Berlin, dann sieht man auch, wie weit die Deutschen hinten nach sind, und nachdem die Deutschen nach Corona jetzt wieder reisen, merkt das auch die Bevölkerung, weil sie plötzlich draufkommen, dass es in anderen europäischen Ländern viel besser funktioniert. Und daher entsteht hier auch Druck innerhalb Deutschlands. Warum tut es ja noch nicht weiter? Noch ein Thema, das aus österreichischer Sicht kurios klingt, aber das man nennen muss. Die Personalentscheidungen bei der staatlichen oder staatsnahen Wirtschaft. Wir machen uns in Österreich immer lustig über politische Entscheidungen und dass da plötzlich irgendwelche Bezirksräte eine Funktion kriegen, für die sie nicht qualifiziert sind. Das ist in Deutschland viel schlimmer. So hat man die Bahn kaputt gemacht. Helmut Kohl hat seinen Wirtschaftsberater zum Bahnchef gemacht, hatte keinen Schimmer von Eisenbahn. Schröder machte seinen Freund Medorn zum Bahnchef, keine Ahnung von der Eisenbahn, aber dafür hat er sie fast in die Pleite geführt. Merkel machte den früheren Chef des Bundeskanzleramtes, den Pofalla, ein sehr netter, freundlicher Herr, aber nie Erfahrung mit der Eisenbahn. Das heißt, viel schlimmer als in Österreich, obwohl wir uns immer dafür sagen, wir sind die Ärgsten in der Personalpolitik, sind wir nicht. Da ist in Deutschland vieles passiert. Die Versorgung ausgeschiedener Politiker oder Spitzenbeamter in der staatsnahen Wirtschaft mit Funktionen, für die sie nicht qualifiziert sind. Ich meine, Chef des Berliner Flughafens, einer der derzeit einzige Großflughafen Europas, der defizitär ist, ist ein abgehalfterter Berliner Staatssekretär, der auch ohne jede Erfahrung zum Thema Flughafen dort eingesetzt wurde. Das kann auf Dauer nicht so funktionieren. Wir müssen auch hier zu ordentlichen Ausschreibungen kommen. Da muss ich sagen, ist unsere ÖBAG schon um einiges weiter als die staatsnahe und staatliche Wirtschaft in Deutschland.
Sehen wir das nicht ein wenig zu optimistisch oder vielleicht Deutschland zu pessimistisch? Weil bei uns gibt es ja auch, also zumindest bei der Verhinderung gibt es ja auch irgendwelche Wiesel, die Leitungstrassen verhindern und sonstiges. Also
Auch der Ausbau dieser 380 kV-Schiene dauert ja bei uns auch schon, glaube ich, weiß ich nicht, 15, 20 Jahre und ist noch immer nicht fertig. Also auch bei uns scheint Dinge zu geben, die den Infrastrukturausbau zu bremsen.
Ja, zuerst möchte ich vielleicht nur zu dem, was Professor Jurger gesagt hat, zu den Managementfunktionen in der österreichischen staatsnahen Wirtschaft oder in der Wirtschaftsnähe der öffentlichen Hand etwas sagen. Ich glaube, wir haben sehr viele gute Beispiele, wo wir gut performen. Nehmen wir den Flughafen Wien her, nehmen wir die ASFINAG her, nehmen wir auch die ÖBB her, wo ein Management, klarer Managementplan vorhanden ist. Also ich denke schon, dass die ein oder anderen Bereiche da also gute Managementqualitäten aufweisen und ja, Politik, nahe Entscheidungen sind immer natürlich, werden immer kritisiert, aber im Endeffekt, glaube ich, sollte man sie dann an den Daten messen. Und ich glaube, das kann man in Österreich da ganz gut performen. Zu dem anderen Thema, ja, die 380 kV-Leitung zum Beispiel, die beschäftigt mich, seit ich im Nationalrat sitze, und das ist jetzt immerhin schon 23 Jahre, weil das war damals, hat man das Projekt ungefähr mit Arbeitsgruppen in Salzburg gestartet. Ja, jetzt steht sie. Also jetzt werden sind die Masten aufgestellt. Ein sehr langer Weg für das, dass man eigentlich das schon früher gebraucht hätte, weil das ja auch wieder Standortfragen sind. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass wenn es um den Standort geht, geht es ja nicht nur um die Unternehmen, sondern Wirtschaft ist ja immer Unternehmer und Arbeitnehmer, sind immer Arbeitsplätze dahinter. Und das ist halt sehr zentral, dass ich sage, okay, muss auch die Infrastruktur, also in dem Beispiel bei der Energie oder bei der digitalen Versorgung, ich brauche die Netze dazu, dass man auch in den Regionen und Salzburg, im Umfeld von der Stadt Salzburg sind ja sehr starke wirtschaftliche Regionen. Der Flachgau ist eine sehr starke Region, geht hinauf bis nach Oberösterreich hinein.
In Viertel.
Und da ist es natürlich, da sitzen wahnsinnig wichtige Betriebe und vor allem wahnsinnig viel Klein- und Mittelständische, die dort wieder zuliefern. Das heißt, das ist ein Netzwerk. Und da ist es schon wichtig, dass man nicht wegen einer Libelle, um das jetzt exemplarisch zu sehen.
Nichts gegen Libellen,
aber trotzdem, dass man dann die Arbeitsplätze und den ganzen Standort gefährdet. Und da muss man schon sehr sensibel damit umgehen, bei allen zu berücksichtigen Faktoren für die Umwelt, für das Klima und so weiter. Aber ich glaube, so wie man jetzt erst am Anfang schon gesagt hat, also wir können nicht die Welt alleine retten, sondern für uns
geht
ist
sie
es,
nicht aus.
Das wird sich nicht ausgehen, auch für Österreich nicht. Deshalb muss man immer alles mit Maß und Ziel und einem gewissen Hausverstand machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und die Unternehmer beweisen das ja tagtäglich, indem sie die Maßnahmen so setzen. Es ist ja, glaube ich, abstrus anzunehmen, dass der Unternehmer versuchen wird, in alten Energieformen zu bleiben, weil der ist ja daran interessiert, dass er auch seinen Output optimiert. Und da gehört der Energiepreis ja auch dazu, dass ich sage, okay, ich passe mich den Technologien oder ich gehe sogar einen Schritt voraus und plane innovative. Deshalb sollte man sich also nicht verschließen der Wasserstoffstrategie oder den E-Fuels. Das sind einfach Energiequellen für die Zukunft, die wir auch in Österreich brauchen werden.
Aber muss man vielleicht nicht auch sagen, dass der Zeithorizont zur Abschaffung der fossilen Energie vielleicht ein wenig optimistisch und ein wenig populistisch gewählt wurde und dass man sagen muss, das werden wir noch viel, viel länger brauchen, als wir jetzt den Menschen erzählen, weil es wird sich einfach nicht ausgehen.
Naja, das hat man ja am Heizungsgesetz in Deutschland und bei uns auch an der Gesetzgebung gesehen. Du darfst die Menschen nicht überfordern. Du musst, eine Energiewende ist so gut, als wie der Teil, wo ich die Bevölkerung mitnehme. Und wenn ich hergehe und sage so, du musst deine Heizung herausreißen, egal ob sie funktioniert oder nicht, weil wir wollen das bis 2030 oder bis 2035 geschafft haben, obwohl die Ziele auf der europäischen Ebene 2050 sind, dann ist es wahrscheinlich, was ich angesprochen habe, mit Maß und Ziel oder mit Hausverstand der falsche Weg. Haben wir Gott sei Dank in Österreich korrigiert, war sehr wichtig. Auch in Deutschland hat Habeck erkannt, dass er es so nicht machen kann und hat halt auch in seinem Heizungsgesetz entsprechend adaptiert, sodass es jetzt wahrscheinlich machbar ist. Aber wie gesagt, diese Ziele immer, und da sind wir wieder bei Golden Plating, wenn ich ein europäisches Ziel mit 2050 festlege, dann hat das ja wahrscheinlich irgendeine Berechtigung, weil ich mir überlege, wie komme ich dorthin? Wenn ich jetzt glaube, ich muss alle links und rechts überholen und mache daraus ein Ziel 2030, ist es nicht schaffbar. Weil sonst hätte man wahrscheinlich auf anderen Ebenen dieses Ziel auch auf 2030 gesetzt. Aber 2050 ist halt ein Weg, auf dem ich mich begeben kann. und ich brauche keine Überholspur in diesem Bereich.
Jetzt hat man ja den Deutschen, falls es das so gibt, überhaupt immer nachgesagt, dass es gäbe diese deutschen Tugenden, dass man gewinnen will, dass man erfolgreich sein, dass man tüchtig ist, dass man ordentlich ist, etc. Und jetzt gibt es plötzlich das Wort von kranken Mann Europas und in Bezug auf Deutschland. Ist das ein bisschen ungerecht, ist das ein bisschen überzogen oder hat das schon einen realen Hintergrund, dass diese deutschen Tugenden vielleicht ein wenig verloren gegangen sind?
Naja, der reale Hintergrund sind die Ziffern, die wir alle vor uns haben. Das heißt, die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland ist nicht erfreulich, was auch die österreichischen Ziffern deswegen nicht entschuldigt und nicht besser macht. Die Ziffern sind nicht gut. Fairerweise muss man sagen, es gibt Lerneffekte. Also Habeck, der deutsche Bundeswirtschaftsminister, hat im Heizungsgesetz gesehen, dass er zu weit ging und hat dann selber eingelenkt. Wir haben halt das Problem, dass in Deutschland gewisse Protestwellen eine Zeit lang zu ernst genommen wurden. Ich meine, ich sehe an die Begeisterung vor allem des deutschen Journalismus für Fridays for Future. Heute, wo sich Fridays for Future vor allem mit antisemitischen Sprüchen profiliert, werden die Journalisten auch vorsichtiger. Wir haben natürlich diese Last Generation, die immer wieder riesige Verkehrsblockaden ausgelöst hat, was dem Umweltschutz mehr geschadet als genutzt hat, weil die Leute dann generell böse waren. Die Lerneffekte gibt es, da darf man zu den Deutschen also nicht unfair sein. Es gibt eine hohe Leistungsbereitschaft. Diese Leistungsbereitschaft wird allerdings zum Teil durch die Politik gefährdet. Ich meine, ein SPD-Bundestagsabgeordneter hat dieser Tage einmal zu mir gesagt, früher war die Sozialdemokratie die Partei der arbeitenden Menschen, jetzt ist die Sozialdemokratie die Partei der Arbeitslosen, weil sie sich eben nur mehr mit Bürgergeld, also Arbeitslosengeld und Armut beschäftigt. Da hat man weite Teile des deutschen Mittelstands, auch des tendenziell sozialdemokratisch wählenden Arbeitnehmermittelstands verunsichert. Ich meine, es ist heute so, wenn sich jemand mit Geschick im deutschen Bürgergeld, also das deutsche Arbeitslosengeld, einrichtet, hat er netto mehr als der deutsche Durchschnittsverdiener. Das führt natürlich zur Folge, dass die Stimmung hier sehr, sehr dagegen läuft. Die durchaus linksorientierte Zeitschrift Spiegel hat eine Umfrage gemacht unter den Deutschen, ob sie also dafür sind, das Bürgergeld zu entziehen, wenn die Leute keine Arbeit annehmen. Über 70% der Deutschen hat dem Spiegel gesagt, ja, bitte Bürgergeld entziehen. Es gibt genug Arbeitsplätze. Wenn die Leute keine Arbeit annehmen, dann Ende. Das war aber bei der SPD im Bundestag nicht durchsetzbar, weil die Frage Arbeitslosengeld, früher Hartz IV, jetzt Bürgergeld, ist also ein Emotionsthema für den linken Flügel der Sozialdemokratie, die aber damit nicht einsehen, dass man die Leistungsbereitschaft der Bevölkerung damit hemmt. In einer Berliner Mittelschule, entspricht also unserer alten Hauptschule, haben sie eine Umfrage unter 14-Jährigen gemacht, was denn ihr so berufliches Traumziel ist. 60% der Kinder in dieser Hauptschule haben gesagt, Hartz-IV-Empfänger, also Bürgergeldempfänger. Das heißt, die sehen natürlich, dass sich ihre Eltern da gemütlich einrichten und dass man davon gut leben kann, ohne zu arbeiten, und finden das eigentlich eine gute Idee. Das ist in einem Land, das einmal gekennzeichnet war durch Leistung und hohe Leistungsbereitschaft, extrem frustrierend für eine Bevölkerungsmehrheit, die immer noch leistungsbereit und leistungswillig ist. Schau, wir müssen uns nur anschauen, und das sehe ich sehr positiv, was der deutsche Mittelstand, die deutschen kleinen und mittelständischen Unternehmen zu leisten bereit sind. Wir beschäftigen uns mit der Krise der Großen und übersehen oft, wie viele Menschen sehr sinnvoll, sehr vernünftig in Klein- und Mittelbetrieben in Deutschland arbeiten. Nur gehen die halt zunehmend mehr auch auf Distanz zur Politik, weil sie sagen, von der Politik haben wir außer Bürokratie nichts zu erwarten, also versuchen wir das zu umschiffen und machen es anders.
man könnte alle diese Entwicklungen, die Sie jetzt skizziert haben, auch auf Österreich spiegeln. Auch hier gibt es ja durchaus die Ideen, dass man zu viel arbeitsloses Einkommen generieren kann, wenn man nur geschickt verschiedenste Förderungen etc. zusammensammelt und da mehrere tausend Euro netto hat, ohne zu arbeiten, bei gleichzeitiger hoher Arbeitslosigkeit und bei gleichzeitigem hohen Arbeitskräftemangel. Also da scheint ja, sag ich mal, die Politik in den letzten Jahren irgendwie was aus Auge verloren zu haben.
Naja, es hängt immer davon an, in welcher Konstellation dass Sie regieren. Man muss natürlich sagen, ich teile das, was nochmal Professor Jurka gesagt hat, das ist ja bei der SPÖ in Österreich nicht anders. Die haben sich ja auch von einer Arbeitnehmerpartei zu einer Arbeitslosenpartei hin entwickelt, nämlich kämpfen hauptsächlich für weniger Arbeit, für zwar illusorische 32-Stunden-Woche, für mehr Arbeitslosengeld. Also eigentlich genau das Falsche.
Dabei gibt's doch das Lied der Arbeit. Die Arbeit hoch singt man am 1. Mai.
Ja, das Singen ist das eine, Handeln ist das andere, also das kennen wir. Vielleicht sind sie beim Singen besser wie beim Handeln, aber das bleibt jetzt dahingestellt. Aber ich glaube, dass ein wesentlicher Punkt ist schon der, und das ist ja das, diese kleinen und mittelständischen Unternehmen, die sind ja die, auch die Österreich, das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft sind. Und wenn man sich die anschaut, dann sind das Mitarbeiter, sind das Betriebe, 80% der KMUs haben weniger wie, Arbeiterbetriebe haben weniger wie 10 Mitarbeiter. Das heißt, diese Mitarbeiter in diesen Betrieben, die sind ja also sehr eng mit der Unternehmensführung oder mit der Familie, sehr eng hängen die zusammen. Die sind meistens im gleichen Fußballclub am Land oder sind bei der Feuerwehr nebeneinander. Also das heißt, die haben eine sehr starke Bindung. Das ist ja unser großes Asset und deshalb funktioniert ja in Österreich auch der Arbeitsmarkt sehr gut. Und ich glaube halt, und wenn man sich das anschaut, Österreich und Deutschland verbindet ja auch noch eins, Fachkräfte. Wir bilden unsere Fachkräfte in den Betrieben selber aus. Mit der dualen Ausbildung. Die Lehre ist ein großes Asset und weil die immer so schlecht gesprochen wird, ist es nicht der Fall, weil wenn man sich anschaut, 50% der 15-Jährigen entscheiden sich für einen Lehrberuf. Also nicht für das, dass sie die schulpolitische Laufbahn wählen, sondern die berufspolitische. Und das ist eine, das ist auch noch ein Geheimnis unserer Wirtschaft, also wo wir also hier noch die Fachkräfte selber ausbilden. Aber das Problem, am Arbeitsmarkt haben wir üben wie drüben. Einerseits in der Leistungsbereitschaft. Es sind die Anreize, nicht zu arbeiten, eindeutig zu hoch. In Österreich kommt ja nur dazu, dass du neben dem Arbeitslosengeld kannst du nur geringfügig arbeiten. Das heißt, du kannst eine geringfügige Tätigkeit nachgehen und das heißt, du kriegst für 7 Stunden Arbeit oft genau das Gleiche oder ein bisschen weniger halt, aber also wie jemand, der 38,5 Stunden arbeitet und da ist eben das der große Fehler im System drinnen. Aber das können Sie mit den Arbeitsrechts- oder Arbeitszeitideologen der Grünen und mit den Arbeitszeitideologen der SPÖ kann man sowas nicht verhandeln, weil da gibt es wenig Bewegung und wenig Manövriermasse und das ist eben das Problem und jede Idee ist nur so gut, wie die, dass ich sie umsetzen kann, braucht immer 50% und eine Stimme. Das haben wir hier nicht, wir hätten hier gute Ideen.
In Deutschland gäbe es das theoretisch, weil wenn man sich die Meinungsforschung anschaut, hat die einst stolze deutsche Sozialdemokratie, die größte Sozialdemokratie der Welt, derzeit 14% in der Wählerding, ist der eigentlich ein Armutszeugnis, also buchstäblich. Und gleichzeitig gibt es eine eindeutige Mehrheit rechts der Mitte, CDU, allerdings mit einer Partei, die als rechtsextrem gilt, AfD. Ein großes Problem und bei uns vielleicht in anderer Form, die FPÖ, auch eine Partei mit sehr großem Stimmenanteil, aber wahrscheinlich nicht regierungsfähig. Also hier gibt es ja auch politische Probleme in Deutschland, dass man quasi die Stimmung der Menschen, der Bevölkerung auch in Politik umsetzen kann.
Ja, in Deutschland gibt es ja so quasi diese große Einheit, dass man sagt, nicht mit der AfD, ich glaube, da sind sich alle Parteien einig, auch die Ereignisse der letzten Wochen, jetzt von dem Treffen abgesehen, aber auch von den Aussagen, gerade in den Wahlkämpfenden Bundesländern in Sachsen, in Anhalt, in Thüringen, die sind schon hart an der Grenze, wenn man nicht sagen kann, sogar über die Grenze hinausgehend. Und dass sich jetzt in Deutschland hier massiv Widerstand formiert, ist ein klares Signal, dass man das nicht will. Aber es ist natürlich, es ist brandgefährlich und wir haben das leider alles schon einmal erlebt. Also von dem her gesehen muss man hier stark entgegenhalten. Und in Deutschland ist es auch jetzt so, dass es jetzt auch die Wirtschaft als ihre Aufgabe sieht, also so quasi sich gegen die AfD zu deklarieren. Also man sieht das jetzt auch bei großen Wirtschaftstreibenden, die sich hier klar artikulieren.
Man muss hier eine Kritik an den österreichischen Medien loswerden. Es wird in der österreichischen Presse die deutsche AfD oft mit der österreichischen FPÖ gleichgesetzt, was einfach nicht stimmt. Also es liegt mir ferne, die FPÖ zu verteidigen, ganz im Gegenteil. Aber die FPÖ ist in ihrer Mehrheit nicht gewaltbereit, während die AfD in ihrer Mehrheit gewaltbereit. Es gibt signifikante Vorfälle, Gedenkminute im Deutschen Bundestag für den ermordeten CDU-Regierungspräsidenten von Kassel, Überweisung der Frau Weidel, hat sich die AfD geweigert aufzustehen. Aussprüche der AfD in Thüringen zum Anschlag auf die Synagoge in Halle, wo es Tote gab. Da sind wir, Gott sei Dank, in Österreich mit der FPÖ noch lange nicht so weit. Das heißt, den Vergleich FPÖ und AfD zu ziehen, halte ich für falsch. Es ist in Österreich zumindest auf Landesebene eine Zusammenarbeit mit der FPÖ möglich. Ob es auf Bundesebene gescheit wäre, da bin ich eher anderer Meinung, aber auf Landesebene geht's. In Deutschland ist die Zusammenarbeit auch auf Landesebene ausgeschlossen. Ich meine, letztlich ist nicht der einzige, aber ein wichtiger Grund für den zu erwartenden Sturz des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, dass der sich ausgesprochen hat für eine Zusammenarbeit mit der AfD auf Kommunal- und Landesebene. Das ist für die CDU in ihrer Mehrheit nicht akzeptabel. Man kann mit einer gewaltbereiten, eindeutig als rechtsradikal definierten und Partei nicht zusammenarbeiten. Da mag es Ausrutscher in der Kommunalpolitik geben, weil Kommunalpolitik überall auf der Welt einen folkloristischen Charakter außerhalb von Grundsätzen hat, aber auf Landes- und Bundesebene geht das nicht. Was jetzt sich abzeichnet, nur die Entwicklung ist noch etwas diffus, dass sich in Deutschland mehr als in Österreich das Protestpotenzial aufspaltet. Wir haben also links außen die kommunistische Linke mit einer wilden Mischung aus DDR-Verlierern plus also Ultralinken. Wir haben auf der Rechten die AfD. Wir haben die neue Partei der Sarah Wagenknecht, die von der Meinungsforschung noch nicht genau eingeordnet werden kann. Da müssen wir warten auf die ersten Wahlergebnisse. Das heißt, der, der in Deutschland eine Proteststimme abgeben will, hat mehr Auswahl als der, der in Österreich eine Proteststimme abgeben will. Gut, er kann jetzt auch die Bierpartei wählen, wenn er nicht die FPÖ will. Wir haben in Deutschland, das sind ja nicht diese 20%, die derzeit sagen, ich würde AfD wählen. Es werden hoffentlich nicht so viel werden, aber derzeit sagen es etwa 20%. Da sind ja viele dabei, die mit Rechtsradikal überhaupt nichts am Hut haben, sondern die protestieren wollen, weil sie mit der Regierung nicht zufrieden sind, weil sie sich über irgendeine politische Maßnahme geärgert haben. Kennen wir auch aus Österreich dieses Phänomen. Nicht alle, die Kickl wählen, sind tatsächlich für Kickl, sondern wollen damit nur sagen, sie sind gegen wen anderen. Das könnte sein, dass sich dieses Protestpotenzial aufspaltet. Insoweit glaube ich schon, dass die Demonstrationen, die es vor einiger Zeit in Deutschland gab, Sinn gemacht haben, weil es mehr Leuten gezeigt hat, wo denn die AfD eigentlich steht und was jemand wählt, der AfD wählt. Ich halte nichts davon, zu versuchen, die AfD zu verbieten. Also abgesehen davon, dass das juristisch wahrscheinlich kaum durchsetzbar ist, würde man damit eher Märtyrer schaffen. Sondern man muss der AfD politisch begegnen und halt auch den Menschen klar machen, was sie wählen, wenn sie das wählen. Die Frage ist, wo entstehen in Deutschland Mehrheiten, die regierungsfähig sind? Die alte große Koalition, also Schwarz-Rot, hätte im Moment keine Mehrheit. Die CDU liegt zwar, so wie es ausschaut, über 30%, aber die SPD, wie Sie richtig gesagt haben, liegt so bei 13-14%. Also 47% mindestens braucht man in Deutschland für die Kanzlermehrheit. Das haben derzeit keine Form von zwei Parteien gemeinsam. Also wird man auch da wieder an Dreierlösungen also denken CDU, müssen. Ja gut, also das ist einfach auszuschließen, trotz misslungener Sprüche des Friedrich Merz, die er einfach zu wenig reflektiert hat. Aber das schadet ihm auch. Das ist auch ein Riesenunterschied zu Österreich. In der CDU-Basis gibt es also eine ganz klare Mehrheit gegen jede Form der Zusammenarbeit mit der AfD. Das ist in der Basis der ÖVP, was die FPÖ anbelangt, nicht so sicher. Aber wie gesagt, und ich will das unterstreichen, FPÖ und AfD vergleichen ist nicht korrekt.
Ja, ich glaube, wenn man das jetzt noch umlegt auf Österreich, wir haben ja auch ein Phänomen auf der linken Seite inzwischen. Weil wenn ich mir anschaue, die Kommunisten, die jetzt wieder auf den Plan treten, dann wundere ich mich ja manchmal, dass es ein freundliches Gesicht reicht, um die Geschichte des Kommunismus zu vergessen. Das ist ja auch hochinteressant, weil wir merken das jetzt speziell in Salzburg und die Grazer haben es ja schon erlebt, aber in Salzburg einfach ein junger Mann, der auftritt als Kommunist, dann feiern sie in der Steiermark den 100. Geburtstag von Lenin. Wenn man die Geschichte des Herrn Lenin liest, dann weiß man, wie viele Menschen er auf dem Gewissen gehabt hat. Das spielt alles keine Rolle, weil ein sympathisches Lächeln überdünnt das alles. Also wir haben ja hier auch, als wenn die Kommunisten sind eine Ein-Mann-Bewegung in Salzburg, das ist ja keine Partei und gar nichts, aber unter dem Deckmantel Kommunismus, schreckliche Vergangenheit, jetzt ein nettes, freundliches Gesicht, muss man sagen, ja, es ist eigentlich bemerkenswert, wie so etwas funktioniert. Auf der anderen Seite rechts natürlich auch. Also es ist schon so, dass man sagt, okay, es werden die Extreme links und rechts momentan stärker und das muss uns natürlich zu denken geben und deshalb, glaube ich, muss man auch ganz klar sagen, was man will. Der Wähler erwartet sich klare Ansagen. Wir haben das jetzt gemacht. Ich glaube, Karl Nehammer hat hier ein klares Signal gesetzt. Also von dem her gesehen geht es uns ähnlich wie in Deutschland, nur nicht ganz im Moment noch mit so vielen Gruppierungen.
Jetzt wären wir quasi schon bei einem Schlussresümee angelangt. Österreich, Deutschland, man kann die politische Entwicklung in einem gewissen Sinne spiegeln, aber der Spiegel ist bei uns vielleicht ein bisschen klarer als in Deutschland, wo die Probleme vielleicht strukturell noch größer sind als bei uns. Aber grundsätzlich muss man doch sagen, wir Österreicher müssen ein Interesse haben und haben ein Interesse, dass es Deutschland gut geht, weil dann geht es uns auch gut. Kann man das so simplifiziert sagen?
Ja, zwei Gedanken dazu. Das eine, ich sage immer wieder in Berlin, Österreich ist nicht das 17. deutsche Bundesland, sondern ein sehr eigenständiges Land mit einer sehr eigenen kulturellen Entwicklung, nicht nur an der Sprache zu hören. Das zweite ist, Österreich ist kein Spiegelbild Deutschlands, weder ein kleineres noch ein größeres. Eigene Entwicklung, eigene Politik. Deutschland ist ein höchst leistungsfähiges Land mit bewundernswerten Menschen, übrigens auch ein sehr schönes Land, durchaus eine Reise wert, das im Moment eine Krise des politischen Systems erlebt, die sich leider auf die Wirtschaft durchschlägt. Das wird man lösen müssen in den nächsten ein, zwei Jahren, weil sonst fährt das Ganze gegen die Wand. Insgesamt bin ich aber nicht so pessimistisch, wie vielleicht das eine oder andere geklungen wird, weil ich erlebe ja jeden Tag die Menschen in Deutschland und da gibt es schon sehr viele tolle Typen, die halt im Moment sich für meinen Geschmack zu viel von der Politik distanzieren. Vielleicht braucht man auch mehr vernünftige Leute, die sagen, eigentlich macht Sinn, sich politisch zu engagieren und zu schauen, dass die Dinge sich anders entwickeln.
Ja, also ich sehe das so, dass Österreich für sich ein sehr starkes Land ist, dass wir ebenfalls sehr viele Menschen haben, die anpacken wollen, die etwas leisten wollen. Die gibt es Gott sei Dank noch und wir sollten die es ein bisschen schwerer haben und sich diesen Gedanken noch nicht so nähern könnten, halt auch die entsprechenden Anreize bieten, dass sie auch mit anpacken. Weil ich glaube, eins ist ganz wichtig und das ist auch für uns als Tourismusland ganz, ganz wichtig. Wir freuen uns immer über die deutschen Gäste und da ist es natürlich ganz wichtig, dass es den Deutschen gut geht, dass sie sich den Urlaub in Österreich leisten können. Der Deutsche ist ja doch der Lieblingsgast des Österreichers, also haben wir hier auch noch eine gewisse Verbindung, die eben sehr positiv ist und ich sehe die Entwicklung in Deutschland so, dass ich sage, ja okay, eine Talsohle hat ja immer die Möglichkeit, dass es dann wieder bergauf geht und das ist auch für Österreich dann so, dass wir auch dann wieder durch die engen Verflechtungen mit Deutschland also hier gemeinsam wieder ein Wachstum erleben werden.
Also zumindest im Sport sollte das Verhältnis so bleiben, wie es jetzt ist. Also immerhin Unentschieden beim Handball, aber Sieg beim Fußball und beim Skifliegen sind wir noch ein bisschen vorne. Also insofern ist das deutsch-österreichische Verhältnis seit Jahrhunderten ein spannendes, in dem Fall auch wirtschaftspolitisch ein wichtiges. Ich danke den beiden Herren, Professor Karl Jürger aus Berlin und Wien und den Peter Haubner. Ich glaube, Sie dürfen jetzt der Vorsitzende der Freundschaftsgesellschaft bleiben nach diesem Gespräch. Das war jedenfalls die 37. Grundsatzdiskussion, Grundsatzpodcast der Politischen Akademie in Kooperation mit Missing Link. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen und Feedback zu unserem Podcast oder Ideen, welche Themen interessant werden, schreiben Sie uns bitte gerne ein E-Mail an grundsatz@politische-akademie.at. Alle Folgen gibt es natürlich auch zum Nachhören auf der Webseite der Politischen Akademie www.politischeakademie.at sowie auf den Podcast-Streaming-Plattformen von Apple, Spotify, Google, was auch immer. Sie können uns weltweit hören und so oft Sie wollen. Danke fürs Zuhören.